So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Next Steps. Wie die meisten von euch wissen, befinden wir uns gerade im Next Steps-Kurs. Die letzten zwei Sonntage haben wir uns schon damit beschäftigt. Wer jetzt nicht weiß, was sind denn jetzt nochmal Next Steps, was macht ihr jetzt da vorne? Next Steps ist ein Kurs, den wir in Zukunft anbieten wollen. Zum einen, um unsere Gemeinde kennenzulernen, also es ist hauptsächlich für Leute, die vielleicht neu dazukommen, um die Gemeinde kennenzulernen und zu wissen, was unser Herz ist, unsere Vision, aber auch, um sich selbst vielleicht kennenzulernen, um herauszufinden, was der nächste Schritt, the next step in Gemeinde und Glaube sein kann. So, wie die letzten zwei Sonntage haben wir schon die ersten drei oder ja, die drei Punkte sind miteinander durchgegangen. Einmal Gott kennen, da ging es um die Grundlage unseres Glaubens, um Jesus Christus, der für uns gestorben ist und dem wir nachfolgen wollen und wo wir das ausdrücken durch die Taufe. Dann ging es um Gemeinschaft erleben letzten Sonntag und auch um Gaben entdecken, Gemeinschaft erleben. Ich hol's euch nochmal in Erinnerung, da geht es um, wir feiern gemeinsam Gottesdienste, wir haben Kleingruppen, die uns helfen, so einander kennenzulernen und sich im Alltag und im Glauben zu ermutigen. Und dann hatten wir eben dieses Gaben entdecken, da haben ganz viele von euch diesen Gabentest mitgenommen. Es liegen tatsächlich unten auch noch welche aus, die vielleicht nicht letzten Sonntag da waren, also könnt ihr gerne noch mitnehmen. So, und jetzt sind wir bei Punkt 4, heute ist der letzte Sonntag, Auftrag leben. Baue mit an Gottes Reich in der Gemeinde und in deinem Umfeld. Das steht da unten in klein. Ich weiß nicht, ob das alle lesen können. So, wir sind bei Auftrag leben und ich habe mir 5 Fragen überlegt, die man stellen könnte, wenn man das hört. Und das sind ganz einfache Fragen dabei und vielleicht manche, wo man noch mehr drüber nachdenken kann. Wir wollen als Gemeinde, als CZS unseren Auftrag leben. Ja, wir möchten Menschen ermutigen, aber auch ihren Auftrag persönlich zu leben. So, die erste Frage, die man sich stellen könnte, lautet, wer erteilt den Auftrag? Das ist vielleicht eine ganz leichte Frage, denkst du? Das ist so die klassische Frage, gell? Und die Antwort ist immer Jesus. aber auch wenn euch die Antwort klar ist, ist mir das doch ganz wichtig, weil den Auftrag erteilt Jesus und nicht die Gemeindeleitung. Nicht die Pastoren geben euch den Auftrag oder die Ältesten, sondern das ist Jesus selbst. Wir lesen von Jesus als diesen Auftraggeber, besonders in den Berichten vom Neuen Testament, die sich vor seiner Himmelfahrt abspielen, also nach Tod, Auferstehung und dann eben kurz vor der Himmelfahrt. Da ließ er seine Jünger mit 2 Dingen zurück, nämlich einmal mit einem Auftrag und mit einer Verheißung. Und das lesen wir besonders in 2 Bibelstellen, einmal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also die Verheißung heißt, ihr werdet meine Kraft empfangen. Und der Auftrag ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Ganz klassisch sehen wir das in Matthäus 28. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also da sehen wir es auch so schön, den Auftrag, macht alle Nationen zu Jüngern und aber auch die Verheißung, ich bin bei euch alle Tage. Und wer das versteht, man könnte es jetzt verbinden, er ist bei uns alle Tage durch den Heiligen Geist. So, das Versprechen Jesu, sagt er, das gilt bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das sind wir ja noch nicht. Wir sind ja immer noch hier. Das heißt, das Versprechen Jesu gilt immer noch. Und genauso lang gilt tatsächlich auch der Auftrag. Genauso lang gilt der Auftrag Jesu. Als Jünger tragen wir die Botschaft weiter zu den Menschen. Das ist unser Auftrag. Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, weil mir fällt es manchmal gar nicht so einfach, weil zu sagen, Jesus, du bist das Licht und du bist der Herr, ne, also das fällt einem so leicht und dann zu wissen, ah nee, weil Jesus sagt ja auch, ich bin das Licht und wir sind das Licht. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Gott uns das zutraut, weil er hätte es doch irgendwie auch anders machen können, oder? Er sucht sich tatsächlich Menschen aus, die so unperfekt sind wie wir, um ihn zu repräsentieren, den heiligen Gott ja zu repräsentieren und so zu zeigen, wie er ist. Ich finde es krass, dass Gott, das traut Gott dir zu. Dir traut er das zu. Und nicht ohne Grund verspricht Jesus ja aber damit verbunden auch seinen Beistand, weil er eben weiß, dass wir so schwach sind und so unperfekt und sagt, hey, ich traue dir das zu und ich gebe dir meine Kraft. Ich geb dir meinen Heiligen Geist und ohne den würden wir es auch gar nicht hinbekommen, müssen wir doch ganz ehrlich sein. Gott wirkt durch uns, weil sein Heiliger Geist in uns lebt. Also, wer erteilt den Auftrag? Ganz klar, Jesus erteilt den Auftrag, aber auch mit einer Verheißung. So, jetzt die zweite Frage, die wir uns stellen könnten, lautet, wie lautet denn der Auftrag? Schon jetzt so eine schwierige Frage. Wir haben es eben gerade schon in Matthäus 28 gelesen und ich darf euch ein bisschen reinnehmen in deutsche Grammatik oder in griechische. Da gibt es ja ganz viele, wenn wir das so lesen, dann gibt es irgendwie ganz viele Aufforderungen. Gell? Geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Aber eigentlich im Griechischen gibt es da nur ein Imperativ. Wisst ihr, was ein Imperativ ist? Frank, bist du auch Deutschlehrer? Nee, gell? Also die Aufforderung, Befehlsform, Imperativ ist die Befehlsform. Die einzige Befehlsform in diesem Vers ist, macht zu Jüngern. Und zwar, macht zu Jüngern, indem ihr geht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. So heißt es eigentlich, wenn man es jetzt ganz genau übersetzen würde. Macht zu Jüngern. Und dieser Auftrag gilt für jede Gemeinde an jedem Ort. Egal welche Konfession übrigens. Ja. Das gilt für jede einzelne Gemeinde und Kirche, wo Jesus das Zentrum ist. Jede Gemeinde sollte dafür da sein, dass Jünger gemacht werden. Jede Gemeinde. Menschen sollen durch Gemeinde anfangen, Jesus nachzufolgen. Und Menschen sollen auch ermutigt werden, Jesus weiter nachzufolgen. Das ist der Auftrag von Gemeinde. Und das ist mein Traum und mein Gebet auch für das CZS. Wenn ich mir das so anschaue, wir wollen, dass Leute hier anfangen, Jesus nachzufolgen. Und wir wollen auch ermutigen, dass Leute weiter Jesus nachfolgen. Ich glaube, in dem einen sind wir schon gut unterwegs und dem anderen könnten wir noch so ein bisschen mehr. Könnte noch mehr was gehen, oder? Das ist doch mein Wunsch, dass Leute hier neu anfangen oder zum ersten Mal anfangen, Jesus nachzufolgen. Und es wäre so schön, wenn diese Sehnsucht in uns größer werden würde, weil ich weiß, es ist Gottes Traum. Es ist Gottes Sehnsucht. So oft denkt man, ja, wir sind doch nur so klein und hier auf der Alp und ach. Aber ich glaube, Gott denkt doch so oft anders, oder? Gott denkt so viel anders. Sein Traum ist das auch für uns in Sonnenbühl, dass Leute zum Glauben kommen, durch uns in der Gemeinde. Das ist so gigantisch. Gottes Traum, Leute, lautet, das sehen wir in 1. Timotheus, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, das ist Gottes Wunsch für jeden einzelnen Menschen. So, der Auftrag ist ganz glasklar, Jünger machen. Aber wir wissen, die Umsetzung kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, es gibt so viele unterschiedliche Stile. Da brauchst du nur in die Kirchenlandschaft mal in Deutschland gucken. Weltweit sieht es ja noch bunter aus, sage ich jetzt mal. Und es geht auch gar nicht so um die Umsetzung. Also natürlich kann man sich darüber Gedanken machen. Aber der Auftrag dahinter sollte immer im Fokus stehen und derselbe sein. Die dritte Frage, wo kann ich den Auftrag denn leben? Den Auftrag, den Jesus jetzt gibt, den kann man ja unterschiedlich verstehen. Also entweder ganz individuell, so verstehen wir das meistens, weil wir so geprägt sind. Ja, unsere Kultur, unsere Gesellschaft, das ist sehr individuell. Das war ja vor 2000 Jahren noch gar nicht so. Da ging es nicht so um das persönliche Empfinden, gell? Aber bei uns ganz viel. Das heißt, wir können den Auftrag individuell sehen, du ganz persönlich oder auch kollektiv. Also wir als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und ich will das gar nicht miteinander ausspielen, weil es ist irgendwie beides, oder? Das kann man beides gut verbinden. Jeder Einzelne ist dazu aufgefordert, Jünger zu machen, ein Zeuge zu sein. Aber auch wir als ganze Gemeinde hat diesen Auftrag. Und diesen Punkt haben wir deswegen ja auch bei Next Steps, ich habe es vorhin vorgelesen, was da so ganz klein drunter stand, so umschrieben, baue mit an Gottes Reich in der Gemeinde, ne, das ist das Kollektive, und in deinem Umfeld. Das ist so ganz individuell, da wo du gerade stehst in deinem Alltag. Wir glauben, dass Gemeinde der Ort sein kann, wo Menschen Jesus begegnen, oder? Wir glauben, dass Gemeinde der Ort sein kann, wo Menschen Rettung und Veränderung und Ermutigung erfahren. Wenn das jetzt nicht so wäre, eigentlich könnte man es dann auch lassen, oder? Wenn wir das jetzt nicht glauben würden. Also wir glauben, dass Gemeinde der Ort ist, wo den Jesus gebrauchen möchte. Und deswegen laden wir auch jeden dazu ein, Gottes Reich in der Gemeinde zu bauen und mitzuarbeiten. Das ist der einzige Grund, warum wir das tun. Wir wollen, dass Menschen ihre Gaben entdecken und sie in die Gemeinde einbringen, weil wir glauben, dass Gott sein Reich durch Gemeinde baut. Aber genauso sollen wir unseren Auftrag in unserem Umfeld leben. Gottes Reich ist ja jetzt nicht nur CZS. Ja, Gottes Reich beginnt überall da, wo du bist. Und überall da, wo du bist, ist Reich Gottes ja eigentlich schon angebrochen, weil du bist ja da. In deinem Job, in deiner Familie, im Gespräch mit den Nachbarn und so weiter. Überall da ist Reich Gottes, in deinem Sportverein, wo auch immer. Dort kannst du auch deine Gaben einsetzen und Reich Gottes bauen. Menschen dienen und Menschen zu Jüngern machen. Das hat ja ganz viele Schritte, gell? Zu Jünger machen, da denken wir immer gleich, ja, ich muss mit jedem gleich im Bekehrungsübergabegebet sprechen oder so. Aber es kann ja auch nur mal ein Anstoß sein oder mal darauf hinweisen oder einfach offen mit seinem Glauben umgehen. Also, wo kann ich den Auftrag leben? In der Gemeinde, auf jeden Fall in deinem Umfeld auch sowieso. Dann die nächste Frage, wie kann ich den Auftrag leben? Und jetzt kommt der Gabentest ins Spiel. Wer von euch hat den Gabentest ausgefüllt zu Hause? Vielleicht könnt ihr kurz Handzeichen geben. Halb. Genau, ja, super. Einige. Also ich lade euch herzlich ein, das zu tun. Geht auch ganz schnell. Ich habe es daheim auch nochmal gemacht. Hat nicht lange gedauert, oder? Man soll ja auch zack, zack die Fragen ausfüllen und dann nicht so lange drüber nachsinnen. Wir haben alle denselben Auftrag, aber wir sind ganz unterschiedlich ausgestattet. Und das ist so, ich genieße es so, oder? Gottes Kreativität ist in diesem Raum total. Jeder von uns ist ganz unterschiedlich. Und ich musste irgendwie so an dieses Haus bauen denken. Ja, da braucht man auch so unterschiedliche Handwerker, oder? Die so ganz unterschiedliche Sachen können und ganz unterschiedliche Werkzeuge haben. Und so ist es ähnlich auch im Reich Gottes. Aber jeder Einzelne ist tatsächlich wichtig. In 1. Petrus 4, Vers 9, da lesen wir, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartige Gnade Gottes. Da fehlt noch ein N. Jeder hat diese Gnadengabe empfangen, jeder von euch. Jeder ist begabt und beschenkt. Jetzt weiß ich nicht, bei denen, die den Test ausgefüllt haben, ob jeder jetzt so mit seinem Ergebnis zufrieden ist. Oder ob er vielleicht beim Ausfüllen sogar ein bisschen geschummelt hat. Weiß ich nicht. Könnte man ja machen. Vielleicht hast du auch schon sowas gemacht und du wusstest schon, was rauskommt. Kann auch sein. Aber vielleicht warst du auch erstaunt oder vielleicht hast du sogar gehofft, dass was anderes rauskommt. Ich kenne das ganz, also vielleicht geht es euch ja auch nicht so. Aber ich weiß noch, als wir im Studium, am Theologiestudium, war das auch ganz oft Thema oder war mal so eine ganze Woche mit Persönlichkeit und so weiter. Und ich habe diesen Diss-Test ausgefüllt und ich dachte so, irgendwie wäre ich lieber I. Also man muss vielleicht dazu sagen, wir waren in der Klasse, die hat gesprüht vor I-Typen, vor Initiativen. Und ja, ihr kennt vielleicht so Leute, oder? Die so total offensiv und extrovertiert und so. Und ich dachte so, irgendwie wäre ich auch gern so. Weil die waren ja immer so überall beliebt und immer so, hahaha, und ich habe so viele Ideen. Und irgendwie sind das ja auch voll die coolen Typen, oder? Und ich dann so mit meinem G und mit meinem S so total auf der introvertierten Seite. Ja, ich war irgendwie nicht so zufrieden. Aber zu wissen, es braucht tatsächlich ja von allem etwas, oder? Wenn wir nur eine I-Gemeinde wären, wird es ganz schön wild hier zugehen, gell? Und unstrukturiert. Aber zu wissen, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Ich bin halt ein strukturierter Mensch und ich liebe es halt gern strukturiert und ordentlich und alles. Und Gott hat schon seinen Grund, warum er uns so gemacht hat. Gott hat seine Kreativität bei dir spielen lassen, hat sich überlegt, wie du sein sollst, wo du wohnen wirst, in welche Familie, in welche Konstellation und so weiter. Und Gott wird seinen Grund dafür gehabt haben. Aber ich möchte zwei Sachen noch dazu sagen, wenn du vielleicht jetzt nicht so zufrieden bist mit deinem Ergebnis oder denkst, ja, was sollte das jetzt? Also, ein Punkt zu dem Test. Wer sowas schon mal gemacht hat, weiß, der Test ist nicht sonderlich ausführlich. Also das mal zum einen. Da gibt es ja ganz andere, da muss man viel mehr Fragen beantworten. Deswegen, wenn dir das viel war, das ist noch gar nichts. Und es gibt ja einfach auch eine Tendenz an. Ne? Und es ist nichts in Stein gemeißelt. Auch wenn ich vom Typ her total introvertiert bin, darf ich hier trotzdem vorne stehen und was sagen. Ja, auch, ja. So. Und das Zweite ist, du bist herzlich eingeladen, dein Ergebnis anzunehmen. So wie es ist. Weil da gibt es ja auch nicht gut und schlecht. Ja, das ist ja total wertungsfrei. Sondern das sind verschiedene Gaben, verschiedene Persönlichkeitstypen. Und nochmal, um in dem Bild von diesem Hausbau zu bleiben. Wisst ihr, wenn der Statiker sagt, oh, ich wäre eigentlich gern, die Innenarchitekten, die machen immer so schöne Sachen und für mich sind Innenarchitekten immer die ist eigentlich Raumgestalter, gell, die alles so schön. Ich wäre eigentlich lieber Raumgestalter, weil das ist so schön kreativ und sieht alles so schön nachher aus und dann aber wenn du Statiker bist, dann bleib mal lieber Statiker. Ja, weil das ist genauso wichtig. Und vorhin, mir ist der Gedanke nochmal gekommen, oft gibt es in der Gemeinde auch so Dienste oder so Begabungen, die sind irgendwie attraktiv. Ah, die Geli kann so schön Klavier spielen oder die Anna oder der Giovanni kann so toll singen. Ach, irgendwie, das würde ich schon auch gern können. Aber und es gibt andere Sachen, die sind mehr im Hintergrund. Die wirken gar nicht so attraktiv, wenn du daheim auf deiner Couch sitzt und für die Gemeinde betest. Das wirkt irgendwie so, das muss man auch machen und so. Aber das ist ja überhaupt keine Wertung, sondern es braucht alles. Und alles fügt Gott zusammen. Und nimm das an, was Gott dir gegeben hat. Weil wenn du genau in dem dienst, wo deine Begabungen sind, ich glaube, dann ist am meisten Segen möglich. Weil du in dem dienst, was Gott dir geschenkt hat. Und das ist ja nicht ohne Grund. Erster Korinther 12, Vers 17. Auch ein ganz bekanntes Bild von Gemeinde. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Der Leib ist ja so ein Bild für Gemeinde und ist so ein schönes Bild. Weil der Körper hat ja ganz unterschiedliche Glieder und Funktionen und irgendwie wirkt trotzdem alles zusammen und trotzdem sieht die Hand komplett anders aus wie der Bauchnabel und so. Gell? Also, und trotzdem ist alles ein Körper und Jesus ist das Haupt, die Steuerzentrale, der Herr, der alles so führt, wie es sein soll. Und das Bild hat ja ganz, ganz viele Aspekte, ne, mit dem Leib. Und einen möchte ich noch an dieser Stelle hervorheben. Wenn wir erkennen oder wenn du persönlich erkennst, ich bin ein Teil am Leib, dann bedeutet es auch, dass du nicht alles können musst. Du musst nicht alles können, oder? Als Finger musst du nicht laufen. So. Und genauso ist es, und das finde ich auch so, das ist ja das Wertvolle an Gemeinde, dass wir uns ergänzen, dass eben nicht alles, einer alles machen muss, sondern dass wir viele sind. Du musst nicht mit aller Kraft an deinen Schwächen arbeiten, und ich meine jetzt nicht charakterliche Schwächen, da darfst du immer dran arbeiten, aber ich muss unbedingt, ich will mich unbedingt einbringen und jetzt tue ich irgendwelche Sachen, aber eigentlich kann ich das gar nicht oder so. Du darfst deine Talente stärken. Das, was du eh schon gut hast, da, wo deine Interessen liegen, dann investier dich da hinein und tu nicht Sachen, die du vielleicht gar nicht kannst. Da gibt es vielleicht andere. Wir ergänzen uns. Und deswegen ist auch tatsächlich jeder Einzelne wichtig. Wenn du dich nicht mit einbringst, dann fehlt was. Wenn ein Glied am Körper nicht funktioniert, dann leidet alles. Auch wenn es vielleicht nur der kleine Zeh ist, der weh tut. Aber das tut überall irgendwie weh. So, und ich habe euch noch eine Frage mitgebracht. Die letzte Frage. Was kann mich in meinem Auftrag motivieren? Ich finde es eine wichtige Frage, weil wenn man über Mitarbeit redet, ist immer so eine Sache, gell? Weil wir leben ja in einer Zeit, wo alles und jeder was von uns will. Und jeder kämpft um unsere Aufmerksamkeit und um unsere Zeit und unsere Kraft. Und ich glaube, deswegen sind auch viele Menschen einfach müde. Und wenn da irgendein Aufruf kommt, ich soll irgendwann mithelfen. Boah, ey, ich kriege doch kaum meinen Alltag auf die Reihe. Und glaub mir, ich kenne das total. Ich kenne es total. Man hat überall diese Muss, oder? Man muss sich irgendwo engagieren, man muss Sport machen, man muss sich gesund ernähren, man muss was für seinen Beruf tun. Und da kommen wir auch ständig, weiß ich, wenn du berufstätig willst, nicht mehr arbeiten, kannst noch das machen und so. Also überall ist ja dieses Ziehen und Zerren an uns. Und da kann uns tatsächlich mal die Motivation abhanden gehen, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Aber ich glaube, wir dürfen uns erinnern, dass Gottes Auftrag und seine Verheißung, dass er bei uns ist, uns die Kraft schenkt, bestehen bleiben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird kommen. Gell? Also so, ich übertrage es mal. So, deswegen habe ich ein paar Motivationssätze für uns noch. Die erste Motivation, du bist nicht allein, wir erfüllen gemeinsam den Auftrag. Das kann total demotivierend sein, wenn man das Gefühl hat, irgendwie muss ich alles allein machen. Das geht mir daheim immer ständig so. Irgendwie muss ich meine Kinder anders erziehen, ich weiß auch nicht. Vielleicht können es manche nachempfinden, gell? Wenn man denkt, muss ich alles allein machen, dann ist das echt demotivierend, weil irgendwann hat man auch keine Lust mehr. Und ich glaube, im Reich Gottes ist es genauso. Aber wir sind nicht allein. Wir erfüllen gemeinsam den Auftrag. Gott hat uns bewusst in eine Gemeinschaft gestellt. Wir können uns gegenseitig ermutigen und stärken. Und wir brauchen uns einander nicht nur, damit wir uns ergänzen können in unseren Gaben, sondern auch in unseren persönlichen Schwächemomenten. Da, wo jemand sagt, okay, komm, setz dich hin, ich mach geschwind. Oder ich bete für dich. Oder mal fragen, hey, wie geht's dir denn? Und einfach das Gespräch sucht. Es gibt so einen schönen Sprichwort. Willst du schnell laufen, dann laufe alleine. Willst du weit laufen, dann laufe mit anderen. Das drückt es so schnell aus. Ne? Allein geht es oft erstmal schneller, weil man es machen kann, wie man will. Aber wenn du weit laufen willst, dann brauchst du den anderen. Wir lieben Gemeinde und ich liebe Gemeinde. Und als ich mit Anfang 20 mich entschlossen habe, ich will mich voll und ganz für Gemeinde einsetzen, dann war das in dem, ja, in diesem Bewusstsein, Gemeinde ist sowas Tolles. Und Gemeinde ist so ein großer Schatz. Und trotzdem weiß ich, dass es herausfordernd ist, weil hier sind halt Menschen. Wir sind aber als Gemeinschaftswesen geschaffen. Du bist kein Einzelkämpfer. So, also du bist nicht allein, wir erfüllen gemeinsam den Auftrag. So, der zweite Spruch, der dich ermutigen kann. Gott fordert dich heraus, aber er überfordert dich nicht. In letzter Zeit ist mir das irgendwie wichtig geworden, dass Gott mich nicht überfordert. Also, wisst ihr, Gott kennt ja jeden von euch. Der weiß, was die Kapazitäten sind. So, der weiß, was für zeitliche Kapazitäten du hast. Du musst es Gott ja nicht erklären. Ne? Und auch, was für Kraftreserven du hast. Das weiß Gott ja alles. Deswegen überfordert er dich nicht. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich finde das so ein krasser Bibelvers, oder? Da heißt es ja, ist auch interessant, was da ja nicht steht. Da steht nicht, wir sind geschaffen wegen der guten Werke, oder hier steht auch nicht, wir sind gerettet durch gute Werke, gell? Das ist auch ganz wichtig, sondern da steht, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott schon vorher bereitet hat. Ich finde, es hört sich überhaupt nicht nach Überforderung an, oder? Aber nach Herausfordern schon. Nach Herausforderungen schon. Es geht nicht darum, dass wir uns aufreiben, dass wir mehr über unsere Grenzen ständig gehen, sondern dass wir das tun, was Gott für uns geplant hat und was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns nicht überfordert, aber auch manchmal herausfordert. Wenn ich jetzt so überlege, wenn ich jetzt nur mal so gemeindemäßig überlege, also was, wie ich angefangen habe, da irgendwie meine Gaben einzubringen, da war das schon immer herausfordernd am Anfang. Da, keine Ahnung, unser Lobpreisleiter mit 14, ja, setz dich ans Klavier und dann, ja, ich bin nicht da, leide, schalt mal einen Lobpreis, so. Das war schon herausfordernd, aber es hat mich nicht überfordert. Es hat mich herausgefordert. Es gibt ja immer dieses berühmte Bild von, dass Gott einen in zu große Schuhe irgendwie reinstellt und dass man reinwächst, gell? Er fordert uns schon manchmal heraus, aber es wird uns nicht so viel sein, wenn es die Dinge sind, die Gott vorbereitet hat. Weil wir dürfen ja auch wachsen. Und da braucht es echt immer wieder Weisheit, um das herauszufinden. Und Führung vom Heiligen Geist. Aber den hat er uns ja verheißen. Das ist doch das Gute. Noch ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist, ich schneide heute ganz viele Sachen an, ich hoffe, du kannst das mitnehmen, was für dich ist. Was damit auch zusammenhängt, wir dürfen bei allem dienen und sich einsetzen für das Reich Gottes die Grundlage niemals vergessen. Und das ist deine Berufung. Und jetzt denkst du, wieso Berufung? Der Dietrich Schindler, das ist ein Autor, hat sich viel Gedanken gemacht über Gemeinde und so weiter, Gemeindegründung. Und er hat gesagt, es gibt eine Berufung und einen Auftrag. Und die Berufung ist, dass du Gemeinschaft hast mit Gott. Deine Berufung ist, dass du in Beziehung mit Gott lebst. Das ist deine erste, allerwichtigste Berufung. Das ist deine Berufung über dein Leben. Und dann gibt es einen Auftrag, der sich daraus entwickelt. Aber das miteinander auszuspielen, ist gefährlich. Jeder Dienst soll daraus entspringen, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben, in Beziehung mit Gott leben. Und wenn wir die Reihenfolge nicht beachten, ist das fatal. Nämlich dann fangen wir an, Dinge aus eigener Kraft zu tun, Dinge aus irgendeinem Ehrgeiz oder aus irgendeinem Verantwortungsgefühl, das irgendwie nicht ganz gut ist. Deine erste Berufung ist, dass du mit Gott in Beziehung lebst. Und daraus soll sich dann der Auftrag anknüpfen. Markus 3, Vers 14 heißt es, und das fasst es nochmal so zusammen, da heißt es, und er, also Jesus, berief 12, damit sie bei ihm waren. Das ist die Berufung. Er berief die 12, damit sie bei ihm waren. Seine Freunde, seine Nachfolger, wo sie Gemeinschaft miteinander haben, wo die Jünger gewachsen sind. Und damit er sie aussandte, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Ich finde, das verknüpft es so schön. Du kannst die nicht gegeneinander ausspielen. Ja, ich bin nur berufen, nur mit Gott Gemeinschaft zu haben, aber der Auftrag gilt mir eigentlich nicht. So geht es auch nicht. Also es ist beides. Beides. Gut, der nächste Punkt, Motivationsspruch, oder wie soll ich sagen, halte dir stets vor Augen, für wen du es tust. Kolosser 3, Vers 23, da heißt es, da gibt es keine, okay, das habe ich wahrscheinlich, dann lese ich so vor: Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Jesus Christus. Also alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Also alles, was wir tun, für Gott tun. Der Kontext von der Bibelstelle ist auch so interessant, weil das schreibt ja Paulus an die Sklaven, gell? Also an Leute, die als Sklaven ihren Herren dienen, und denen sagt ihr, alles, was ihr tut, das tut für Gott, so euren Sklavendienst. Das finde ich total interessant. Aber umso mehr kann das ja auch für uns noch gelten, ne? Wenn das selbst für die Sklaven damals gegolten hat. Es motiviert mich tatsächlich total, wenn ich mir bewusst mache, für wen ich das mache. Nämlich für Jesus. Für Jesus allein. Und wenn wir sehen, wenn wir es aufs Kreuz sehen, Jesus hat alles für uns gegeben. Alles. Sein Leben. Und eigentlich die Liebe zu Jesus ist der größte Motivator. Was Leute aus Liebe alles tun. Ja, die, keine Ahnung, fahren Kilometer weit und telefonieren stundenlang und schreiben ellenlange Liebesbriefe. Gell? Was man aus Liebe alles tun kann, was für eine Kraft das plötzlich in einen auslösen kann. Und wie mehr die Liebe zu Jesus. Vielleicht müssen wir manchmal beten, dass Gott uns diese Liebe erneuert, dass wir wieder neu begeistert sind für Jesus. Wir dienen Jesus, weil wir ihn lieben. Und wir dienen ihm, weil wir seine Sache vorantreiben wollen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind eine Gemeinde aus Menschen. Gott wird dich niemals enttäuschen, aber Menschen werden dich enttäuschen. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, wenn du schon länger als, ich sag mal, ein halbes Jahr in der Gemeinde bist, da wird dich schon irgendjemand hier enttäuscht haben. Und ich sag dir, du wirst auch keine Gemeinde finden, wo es nicht so ist. Wir sind halt so, ne? Wir sind halt Menschen. Wir tun zwar unser Bestes und wir wollen uns gegenseitig stärken und ermutigen, aber wir werden uns auch enttäuschen. Deswegen, wenn du dich einbringst mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit, dann tu es nicht für die Menschen. Tu es nicht für die Menschen, um ihnen zu gefallen, um Applaus zu kriegen, um Anerkennung zu kriegen, um irgendwie dazu zu gehören, hey, ich arbeite jetzt auch mit. Sondern tu es für Jesus. Und tu es auch nicht für den Menschen, der dir am nächsten steht, nämlich du selbst. Manchmal tun wir auch Dinge, damit wir uns irgendwie, ich mache das für mich, damit ich mich entfalten kann und ich irgendwie, es mir gut geht. Natürlich dürfen unsere Dienste, sage ich jetzt mal, es darf auch Spaß machen, oder? Macht es euch Spaß, Lobpreis zu machen, oder? Hey, es macht doch Spaß. Und das ist auch super. Ich meine, das ist ja auch das Geniale daran, dass wir Dinge tun können, die uns liegen und dass Gott es so gemacht hat, dass unsere Gaben uns auch Spaß machen. Stell dir mal vor, die würden gar nicht Spaß machen. Aber das ist auch blöd. Natürlich darf uns das Freude machen, aber das sollte nicht unser erster Motivator sein. Ich habe in der Vorbereitung noch mal ein nettes Büchchen durchgelesen. Wer das ausleihen möchte, darf das gern tun. Das heißt, Mitarbeiten, 7 Gründe, warum ich es tue. Und ist vom Uwe Schäfer, sagt bestimmt einigen von euch was. Und der Uwe Schäfer, der hat was geschrieben, der hat gesagt oder geschrieben, die Gemeinde Jesu ist nicht zuerst der Ort, an dem ich mich verwirkliche, sondern wo ich mich einbringe. Wir können manchmal Dinge tun, um uns zu verwirklichen, um irgendwie unsere Gaben zu entfalten. Aber irgendwie verlieren wir da so diesen Dienstgedanken. Wisst ihr, was ich meine? Na? Ist manchmal so ein schmaler Grat, aber ich glaube, letztendlich geht es um unser Herz. Was für ein Herz hast du dabei? Und das kann Gott auch immer wieder verändern und können wir Gott immer wieder hinhalten. Und der letzte Motivationsgrund, das habe ich aber, ja. Sieh das große Bild und diese Grafik, sage ich mal, oder dieses Bild, das kennen bestimmt auch einige von euch. Da hat der Tiki Küstenmacher hier so was Nettes gemalt. Auf die Vision kommt es an. Ich lese es mal vor, für die, die es nicht lesen können. Also wir haben links einen Arbeiter, der guckt ganz angestrengt und erschöpft und er sagt, ich behaue einen Stein. Und der mittlere, der guckt schon ein bisschen motivierter, aber auch noch nicht so ganz, aber schon auch besser. Der sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der dritte, der ist auch angestrengt, der ist auch, kostet auch schon Kraft, gell? Aber er lächelt und sagt, ich baue eine Kathedrale. Und jetzt so von der Arbeit her, die machen ja alle drei genau das Gleiche, gell? Also eigentlich behauen die doch alle nur einen Stein, oder? Aber die Perspektive macht den Unterschied, ob es einen motiviert oder nicht. Menschen haben tatsächlich die Sehnsucht danach, Teil von etwas Größerem zu sein und etwas sich einzubringen. Deswegen engagieren sich Leute im Umweltschutz und kleben sich mit ihren Händen auf die Straße und so. Ja, sie wollen irgendwie die Welt besser machen. Aber wie viel mehr, wie genialer ist, dass wir im Reich Gottes mitarbeiten können. Und dabei ist auch jeder kleine Handgriff wichtig und entscheidend. Auf die Vision kommt es an. Die Perspektive entscheidet, wie motiviert du bist. Und wisst ihr, das Reich Gottes hat eine Erfolgsgarantie wie kein anderes Projekt. Das Reich Gottes wird kommen. Es wird kommen. Zu 100%. So, wenn wir uns einbringen ins Reich Gottes, das hat Ewigkeitswert. Spätestens am Ende werden wir sehen, es hat sich alles gelohnt. Das war der richtige Einsatz. Gottes Reich wird kommen. Und ich bete so, dass wir das noch mehr sehen, auch noch hier auf dieser Erde. Ich freue mich auch schon, wenn wir es im Himmel sehen und wenn Jesus wiederkommt und ja, yeah, jetzt sehen wir es endlich und alle können es sehen. Aber irgendwie wäre es auch schön, wenn es davor noch so ein bisschen, oder? Wenn wir noch ein paar Menschen mitnehmen und wenn wir sehen, Gottes Reich kommt hier in Sonnenbühl. Und das ist so mein Wunsch und so mein Gebet, dass wir das sehen. Auf die Perspektive kommt es an. Wenn wir uns einbringen mit unseren Gaben, mit unserer Persönlichkeit, wenn wir Gottes Reich bauen, wenn wir Jünger machen, da wo du bist, in deinem Umfeld und auch hier in der Gemeinde, seh die Perspektive, seh das große Bild. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns verheißen hast, uns niemals zu verlassen. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast und dass dieser Geist in uns lebt und uns ganz nah ist. Ja, und ich danke dir auch für deinen Auftrag, dass du uns das zutraust, dein Reich hier zu bauen. Und ich danke dir, dass du jeden unterschiedlich gemacht hast. Dass wir uns ergänzen können in unseren Gaben, in unseren Persönlichkeiten. Ja, und wir wollen an deinem Reich bauen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jedem Einzelnen ganz persönlich zeigst, was das bedeutet für ihn ganz praktisch. Was sich einbringt in Gemeinde, wie er sich einbringen soll, wie er ja, dein Zeuge ist in seinem Alltag, wie er anderen Menschen dienen kann, Herr. Und wir wollen die Werke tun, die du vorbereitet hast. Herr, und da schenke uns immer wieder Offenbarung und deine Führung. Jesus, und ich danke dir, dass dein Reich kommt. Und wir beten, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Hier in unserer Gemeinde, durch uns. Herr, und ich möchte jetzt auch beten, wirklich, dass wir sehen und erleben, dass Menschen zum Glauben kommen in unserem Umfeld. Und ich möchte dich bitten, dass du Menschen ziehst, aber dass wir auch gehen. Dass es beides zusammenwirken kann, dass du ziehst, Menschen herziehst, aber dass wir auch gehen und aktiv werden. Und da führe uns, Herr. Und führe uns zu Menschen, die wirklich vorbereitet sind, die du vorbereitet hast, wo schon ganz viel innerlich geschehen ist, Herr. Öffne uns die Augen dafür. Und ich bete, dass wir das erleben. Amen.